SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Die Inflation schlägt weiter zu. Fast alles wird teurer, im Saarland besonders. Im Dezember war das Saarland eines der Bundesländer mit der höchsten Inflationsrate. Was da noch dazu beiträgt, das sind sogenannte Mogelpackungen, die in den Supermarktregalen liegen. Die sehen zum Beispiel genauso aus wie ihre Vorgänger. Es ist aber weniger drin beim gleichen Preis. Wir bekommen also weniger für unser Geld. Dann kommen wir uns doch ganz schön veräppelt vor. Aber es ist leider keine Seltenheit. Wir haben es auch gerade schon gehört. Ne? Eine Dame, die sagt, ne, es fällt ihr schon auf und das ärgert sie. SR3-Reporterin Lena Schmidtke hat an der Supermarktkasse nachgehört.
Im Edeka Lohnsdorfer in der Mainzer Straße in Saarbrücken. Hier geht am Tag einiges übers Kassenband. Auch einiges, was bei den Kundinnen und Kunden für Aufregung sorgt.
Ja, die Packungen werden kleiner und der Preis wird größer bei allen Produkten. Also wenn wir das nehmen, ganz klar, das waren früher immer 750 Gramm, jetzt sind 690 Gramm und es kostet noch 20 Cent mehr. Passierte Tomaten.
Das ist ein fast schon harmloses Beispiel. Die Verbraucherzentrale listet online etliche Mogelpackungen. Darunter ein Tomatengewürzsalz. Bis letztes Jahr 2,99 Euro für 150 Gramm. Jetzt nur noch 80 Gramm, also knapp die Hälfte, für 3,99 Euro. 1 Euro mehr zahlen, weniger bekommen. Das ist eine Preissteigerung von 150%.
Man fühlt sich veräppelt, ja.
Vor allem bei Chips. Sehr häufig, die Packung wird vielleicht sogar noch größer, weniger Inhalt, teurer.
Ab und zu werden die Marmeladengläser immer kleiner. Der Preis geht etwas hoch und die Gläser werden immer kleiner.
Ja, man fühlt sich schon über den Tisch gezogen.
Das Phänomen weniger drin, gleicher oder höherer Preis hat sogar einen Namen. Shrinkflation. Aus dem Englischen von shrink für Schrumpfen und inflation, also Inflation. Shrinkflation ist keine Seltenheit, meint Tim Lauchs aus dem Edeka-Team.
Ja, also klar, man merkt schon regelmäßig, wenn wir halt die Ware ins Regal packen, oh ja, das Päckchen ist ja ein bisschen leichter geworden und auf einmal gehen halt 12 Päckchen ins Regal und vorher waren es halt 10. Wir natürlich als Lebensmitteleinzelhandel haben da keinen Einfluss drauf, sondern das sind dann ja die Hersteller, die das halt durchsetzen.
Beschwerden von Kundinnen und Kunden gäbe es aber kaum.
Die Hersteller machen das schon relativ schlau, also es fällt den Kunden eher seltener auf, dass sich da jetzt irgendwie was an dem Packungsinhalt oder an der Packungsgröße halt geändert hat.
Manchmal wird sogar geworben mit jetzt neue Verpackungsgröße. Dabei bekommt der Kunde weniger für sein Geld. Oder es wird eine neue Rezeptur angepriesen. Aber eigentlich sind im Müsli jetzt weniger hochwertige Zutaten wie Obst und Kerne drin.
Bei Lebensmitteln kann ich es bis zu einem gewissen Grade verstehen, weil wirklich auch Grundzutaten einfach teurer geworden sind. Natürlich sind Energiepreise teurer. Was mich richtig ärgert, ist, wenn über eine Packungsgröße geschummelt wird in der Form, dass es so dargestellt wird, als sei die Größe gleich.
Deswegen finden wir gerne mal eine Verpackung in der Verpackung in der Verpackung. Oder viel Luft drin oder einen doppelten Boden.
Ein teures Produkt, wo diese kleine Cremedose in einer großen Pappumverpackung war und unten einen hohen Pappsockel hatte, damit das nicht in dieser großen Packung rumgeklappert ist.
Gesetzlich gibt es übrigens kaum Regelungen. Kennzeichnen müssen Hersteller es nicht, wenn sie was am Produkt ändern. Bester Tipp, um sich als Verbraucher zu schützen? Vergleichen.
Ich schaue inzwischen mehr auf den Kilopreis und so Sachen. Klar will man da irgendwie nicht jetzt schlechtere Qualität kaufen, aber je nachdem, manchmal geht es dann auch nicht anders.
Und vielleicht zeigt der Blick auf die Zutatenliste ja sogar, dass das günstigere Alternativprodukt das qualitativ bessere ist.
Also genau hingucken, das ist mal ein Tipp, aber der Bundesverband der Verbraucherzentralen, der will mehr haben, der fordert jetzt zum Beispiel, dass Hersteller Warnhinweise auf die Verpackung drucken müssen, wenn sich die Zusammensetzung oder die Menge bei einem Produkt geändert hat, dass man einfach nicht als Verbraucher immer gefordert ist, alles genau nochmal nachzuprüfen, sondern es genau auf den ersten Blick sehen kann. Ist ja zumindest mal eine Hilfe dabei. Lena Schmidtke hat berichtet über Mogelpackungen im Supermarkt hier in der Region am Mittag auf SR3. Stadttauben gehören zum Stadtbild mittlerweile, aber es gibt Leute, die fühlen sich von ihnen gestört. Sie sind ja auch lange verunglimpft worden, die Tiere. In manchen Städten sind sogar Tötungsaktionen geplant. Aber es gibt auch Menschen, die sich aktiv um Tauben kümmern und auch dafür sorgen, dass es nicht zu viele von ihnen gibt, so wie der Verein Stadttauben in Saarbrücken. In den letzten 20 Jahren haben die Ehrenamtlichen da über 50.000 Taubeneier gegen Attrappen ausgetauscht. Kann man sich vorstellen, was das für eine Arbeit ist, warum sie das tun und wie der Verein arbeitet, hat unsere SR3-Reporterin Johanna Hitschler bei einem Besuch im Taubenschlag herausgefunden.
Und einer sitzt immer tagsüber drauf und der andere Partner nachts.
Helga Eritzmann und Daniela Negemann bei der Arbeit im Taubenschlag.
Wenn jetzt da eine Taube sitzt, hier zum Beispiel, wir haben halt die Eier hier in der Hosentasche vorgewärmt. Ja. Und dann gehen wir halt mit der Hand einmal drunter gucken. Das ist jetzt ein Kunststoffei. Ja. Kann also drin bleiben. Und wenn die jetzt ein echtes Ei hätte, würde ich ihr das runterschieben.
Seit 2005 gibt es den Verein Stadttauben Saarbrücken schon. Dort ist Helga Eritzmann Vorsitzende. Jeden Tag ist sie bis zu 4 Stunden in einem der beiden Taubenschläge im Stadtzentrum. Tauben füttern, Kot wegmachen, Nistschalen reinigen. Und das Wichtigste? Die Eier gegen Attrappen austauschen.
Wenn wir das nicht machen, sind sie früher umgebracht worden. Damit wir weniger Tauben haben, tierschutzgerecht. Und das ist das Augsburger Modell, das ganz wichtig ist, was über 100 Städten angewandt wird. Und das klappt wunderbar.
Über 50.000 Eier haben Helga Eritzmann und die rund 12 aktiven Ehrenamtlichen in den letzten 20 Jahren schon ausgetauscht. Daniela Negemann ist seit 5 Jahren mit dabei. Für sie ist die Arbeit im Taubenschlag ein Herzensprojekt. Sie hatte damals in einer Tierarztpraxis einen Aushang gesehen, der um Hilfe für die Tauben bat.
Und dann habe ich mich gemeldet bei der Helga und es ist super schön im Schlag. Es ist Drecksarbeit, wir knien da auf dem Boden, wir desinfizieren, wir machen den Kot weg, aber es ist total schön mit den Tieren.
Das Ziel des Vereins ist es, den Tauben zu helfen und auch die Situation für die Stadt und ihre Bewohner zu verbessern.
Viele denken ja, wenn man sie nicht füttern darf, dann würde sich das Problem von alleine regulieren. Das stimmt leider nicht, weil sie wirklich in einer Mangelernährung noch brüten. Und dann selber geschwächt sind und die Jungen haben dann auch keine Chance zu überleben.
Auch ein großes Problem: das Unwissen vieler Menschen über die Tauben.
Was die meisten Menschen nicht wissen, Tauben sind Haustiere. Das sind die Nachfahren und Nachkommen von Haustauben, Ziertauben, Rassetauben, Brieftauben. Das wissen die meisten Leute nicht, wenn sie die verscheuchen und nicht haben wollen. Die sind auf den Menschen geprägt seit Jahrtausenden und sind auf uns angewiesen. Und deswegen kommen sie immer dahin, wo Menschen sind. Die suchen da Futter, die fressen natürlich dann Kekse und Pommes. Und ich habe sogar Tauben schon Wurst essen sehen aus Verzweiflung. Das sind reine Körnerfresser.
Problematisch wird es, wenn Tauben keine geeigneten Brutplätze finden. Dann nisten sie an Stellen, wo sie unerwünscht sind. Genau deshalb gibt es die Taubenschläge. Dort sind die Tiere versorgt und die Anwohnerinnen und Anwohner haben ihre Ruhe.
In Marschall ist ja eins geplant, aber es fehlen Helfer. Ein Taubenhaus ist schnell aufgebaut. Aber jeden Tag hin oder dreimal die Woche hinzugehen und das immer zu machen, jahrelang. Sie können die Tiere nicht anziehen und dann immer hingehen. Und das geht nicht. Die warten ja.
Rund 70 Mitglieder kümmern sich um die Tauben in Saarbrücken. Trotz allem lebt der Verein von Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Diese Unterstützung sorgt dafür, dass die Taubenschläge gepflegt werden können und der Taubenschutz weiterhin funktioniert.
Geburtenkontrolle bei den Tauben. Darum kümmert sich der Verein Stadttauben Saarbrücken jetzt schon seit 20 Jahren. Und letztlich haben alle was davon, vor allem die, die keine Tauben in der Stadt mögen. Am Sonntag wählen wir einen neuen Bundestag. Eine Sache steht jetzt schon fest: Frauen und junge Menschen aus dem Saarland werden im nächsten Bundestag unterrepräsentiert sein. Meine Kollegin Denise Friemann aus der Landespolitikredaktion hat sich die saarländischen Landeslisten genauer angeschaut. Denise, die Frauenquote, müssen wir jetzt einfach mal so sagen, die ist ja schon ziemlich ernüchternd.
Ja, leider schon. Um genau zu sein, liegt sie bei 37,25%. Das heißt, man kann bei weitem nicht von Ausgeglichenheit sprechen. Und wir waren da tatsächlich auch schon mal weiter. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 lag die Frauenquote nämlich bei fast 50%. Bei diesem Mal ist es so, dass etwa jede dritte Partei aus dem Saarland ihre Liste paritätisch besetzt hat, also gleich viele Frauen und Männer oder teilweise sogar mehr Frauen auf den Listen aufgestellt hat. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass bei diesen Parteien auch Chancengleichheit besteht, denn dafür müssen gleich viele Frauen und Männer auf aussichtsreichen, also den vorderen Listenplätzen stehen. Ich mache mal ein Beispiel. Die CDU, die hat sogar mehr Frauen auf der Landesliste als Männer, aber nur eine auf einem aussichtsreichen Listenplatz, und das ist Yvonne Brück auf Platz 3 der Landesliste der CDU. Eine wirklich chancengleiche Liste haben nämlich eigentlich nur die Saargrünen und die Saar-SPD, die haben nämlich durchgehend und konsequent abwechselnd besetzt, also immer Frauen und Männer abwechselnd. Bei den Direktkandidatinnen und Kandidaten, da sieht es ehrlich gesagt auch nicht besser aus. 6 von 29 sind weiblich. Etwa 20% sind das.
Also wenn wir uns das jetzt mal konkret angucken, wie viele Frauen könnten es denn realistisch aus dem Saarland in den Bundestag schaffen?
Also eine wirklich realistische Chance haben eigentlich nur 2 Frauen. In Saarbrücken treten als Direktkandidatinnen ja Josephine Ortleb von der SPD und Yvonne Brück von der CDU gegeneinander an. Das heißt, eine von ihnen wird es höchstwahrscheinlich in den Bundestag schaffen durch die Erststimme. Und vielleicht schafft es auch noch Jeanne Dillschneider, die Spitzenkandidatin der Grünen im Saarland, über die Zweitstimme. Das kommt aber darauf an, wie das Ergebnis der Grünen insgesamt ist. Für alle anderen sieht es tatsächlich eher schlecht aus.
Du hast dir außerdem auch noch die Kandidatinnen und Kandidaten angeschaut, die 30 Jahre alt oder jünger sind. Wie stehen da die Chancen?
Noch schlechter als bei den Frauen, muss man leider sagen. Von den insgesamt 102 Kandidatinnen und Kandidaten ist etwa jeder fünfte 30 Jahre alt oder jünger. Aber realistisch könnte es nur eine einzige Kandidatin unter 30 in den Bundestag schaffen. Und das ist nochmal Jeanne Dillschneider. Die ist nämlich nicht nur eine Frau, sondern auch erst 29. Aber wie gesagt, das kommt eben auf das Ergebnis der Grünen an. Es könnte also sein, dass junge Menschen aus dem Saarland im Bundestag gar nicht vertreten werden.
Denise Friemann aus der SR-Landespolitik-Redaktion hat sich die saarländischen Landeslisten zur Bundestagswahl genau angeschaut. Vielen Dank für diese Information. Die Schnecken nach Metz treiben, so heißt das neue Buch von Alfred Gulden, dem saarländischen Autor und Filmemacher. Aus Saar Louis kommt er. Der war ja letztes Jahr 80 Jahre alt geworden und hatte da so ein Projekt angegangen. Da hat er jede Woche einen Schneckenfilm auf YouTube veröffentlicht. Und aus dieser Idee heraus und aus diesem Projekt raus ist jetzt dieses Buch erschienen. Gestern in Saar Louis im Theater am Ring hat er es vorgestellt, die Schnecken nach Metz treiben. Julia Becker-Maleska war dabei.
Treibst du noch mal die Schnecken nach Metz?
Diese Redewendung kennt Alfred Gulden aus seiner Kindheit. Es bedeutet vor sich hinträumen, Zeit vertrödeln oder einfach es langsam angehen lassen, wie die Schnecken. Vor 7 Jahren hatte Gulden die Idee zu diesem Projekt und hat den Fotografen und Kameramann Christian Schuh angesprochen.
Und ich habe ihn gefragt, hättest du Lust, mit mir ein Langzeitprojekt zu machen? In der Landschaft, die er genauso liebt wie ich, nämlich die Lothringische Hochebene zwischen Saar Louis und Metz, die alte Poststraße. Da habe ich gesagt, alles wird an der Poststraße entlang sein. Und es werden, der Titel war von Anfang an fest, die Schnecke nach Metz treiben. Filme, die Langsamkeit, Entschleunigung zeigen.
Die beiden kennen sich schon lange. Gulden ist ein Vorbild für Schuh. Die Männer haben als Team in 5 Jahren Drehzeit von über 50 Stunden Filmmaterial gut funktioniert.
Wenn der eine gesagt hat, das müsste jetzt raus oder hier ein Schnitt, war fast immer quasi dieselbe Idee bei dem anderen. Und da war ich, was das Langsame angeht, sofort auch dabei, weil das auch eigentlich meinem ästhetischen Empfinden entspricht.
Wir haben ja auch nachts um 2 gedreht in Dörfern und haben auch in der Kälte im Winter gedreht, haben in der Sommerhitze gedreht.
Viele Bilder und dazu passende Texte zum Gau sind zusammengekommen. Darin auch viele Kindheitserinnerungen, wie zum Beispiel an die Statuen von Offizier Michel Ney in Saar Louis und Metz.
Von demselben Mann, der ja aus Saar Louis stammt und rothaarig war, der für mich immer ganz wichtig war. Und wenn ich mit meinem Vater auf der alten Saarbrücke stand, wir schauten darüber, war das für mich ein seltsamer Mann im langen Mantel.
Da steht der Mann im langen Mantel, sagte ich zu meinem Vater, an dessen Hand ich auf der alten Brücke stand und zeigte auf die Insel in der Saar.
Irgendwann kam Gulden dann der Gedanke an ein Buch.
Das wäre doch schön, wenn man die Texte, die in den Filmen zu hören sind, auch lesen könnte, als gedrucktes Wort. So fing das an. Und dann könnte man doch auch zu jedem Film ein Foto dazu machen.
Und Volker Schütz, der sich um die Umsetzung auf YouTube gekümmert hat, ist dann noch etwas Besonderes eingefallen.
Und der hatte dann die geniale Idee zu sagen, das könnte man doch direkt mit Bildern verbinden, indem man einen QR-Code pro Film macht.
Im Theater am Ring konnte das Publikum diesen Clou live ausprobieren.
Wer mag, kann jetzt das Telefon rausnehmen, probiert es nur aus. Und ja, es funktioniert schon bei einigen. Super.
Außerdem gab es exklusiv die letzte und 53. Folge von Die Schnecken nach Metz treiben zu sehen.
Als der 52. lief, da habe ich zu ihm gesagt, wir haben es geschafft. Sagt, das kann aber noch nicht Schluss sein. Sag ich, wieso? 52, das Jahr ist zu Ende, aus. Da sagt er, wollen wir nicht nur einen 53er machen? Und so ist der Schneckenkönig entstanden, der Film.
Der es auch ins Buch dann noch geschafft hat.
Den haben wir doch, weil er so schön geworden ist, ins Buch genommen.
In der erfährt man auch mehr über das Logo der Filmreihe, die auch das Cover des Buches ziert.
Schneckenkönig, ein Dach über dem Kopf, immer die Zuflucht bei sich.
Wenn man langsam unterwegs ist, dann darf das Jahr auch schon mal 53 Wochen haben. Die Schnecken nach Metz treiben, das ist das neue Buch von Alfred Gulden, aus einer Filmidee entstanden. Die erste Auflage ist handgefertigt vom Verlag Blattlaus, ist im Buchhandel in Saarlouis erhältlich. Wenn die vergriffen ist, dann wird es eine neue Taschenbuchauflage geben. Julia Becker-Maleska hat berichtet für die Region am Mittag auf SR3.